Wir bleiben noch stehen, ich bete mit uns. O Herr, ich danke dir für dein Wort, dass es wahr ist, dass es ein Trost ist, dass es ein Ausdruck deiner Liebe ist. Du hast uns nicht dieses Buch geschrieben, weil wir sonst, damit wir etwas mehr zu tun haben, sondern Herr, weil du so liebevoll und so gütig zu uns bist und uns deinen Willen offenbart hast, dein Wesen, deine Gnade und die Hoffnung, die wir haben dürfen. Danke dir, Herr, dass wir die Bibel haben. Danke dir, Herr, dass wir auch gleich uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Ich bitte dich, Herr, dass du unsere Ohren und unser Herzen offen machst für die Wunder in deinem Gesetz. Amen.
Amen.
Dürft euch gerne setzen. Ich freue mich auf das tausendjährige Reich. Letztens saßen wir am Abendbrottisch und der Magen, der grummelte ein bisschen. Er sagte, ja, es ist schon Zeit wieder zum Essen. Und dieses Hungergefühl hat die Vorfreude auf das Abendessen nur gesteigert. Man wusste, ja, dem Magen fehlt etwas, aber man hat sich umso mehr auf das Abendbrot gefreut. Und in uns hat heute Gott auch einen Hunger geschenkt. Ein Hunger nach Frieden. Ein Hunger nach Erlösung. Ein Hunger nach Wiederherstellung der Dinge. Wir leben in einer Welt, wo wir merken, dass nicht alles so richtig ist, wie es ist. Und nicht der Magen grummelt bei uns, sondern das Herz grummelt. Wir schauen die Nachrichten, sehen Mord und Krieg. Wir sehen Attentaten ohne Ende. Wir schauen in unsere Familien und sehen Herausforderungen und Streitigkeiten. Und dann sehen wir in unser Herz und sehen so viel Sünde da drinnen. Und Gott hat in uns diesen Hunger gesetzt. Diesen Hunger nach dessen, dass es nicht so sein sollte, wie es ist. Es ist nicht okay, wie die Welt gerade ist. Es ist zwar gewöhnlich, wie die Welt ist. Es ist nichts Neues, was in dieser Welt an Leid passiert. Aber es ist nicht normal. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Und alles in uns sehnt sich danach nach der Wiederherstellung, dass alles wieder richtig wird. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, vergisst man diesen Hunger. Manchmal denkt man gar nicht an das Himmelreich, das kommt. Man denkt gar nicht daran, dass es noch etwas bevorsteht. Man ist so sehr mit dem Hier und Jetzt beschäftigt. Und so sind wir in Jesaja Kapitel 11 angekommen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigten vorher. In Jesaja 7 haben wir entdeckt, dass wir keine Kompromisse eingehen sollen. Auch wenn die Herausforderungen so groß sind und die Not gerade so real ist, sollen wir keine faulen Kompromisse eingehen. In Jesaja 9 haben wir gesehen, dass wir keine Angst haben sollen, keine sündhafte Angst haben sollen, dass wir auf Gott und sein Wort und auf den kommenden Christus vertrauen dürfen. Und ich wollte bei Jesaja 9 nicht enden, weil Kapitel 9, 10 und 11 gehen eigentlich alles noch weiter, aber ich wollte mit euch heute Jesaja 11 studieren, weil es uns diesen Blick nach vorne nur noch mehr ausmalt. Jesaja 11 beschäftigt sich mit dem tausendjährigen Reich, das, was noch kommen soll. Und wir wollen uns heute Jesaja 11 unter dem Titel Fasse Mut, Christus kommt, anschauen. Jesaja 11 malt uns ein Bild von der Zukunft, die noch kommen wird. Aber es ist nicht nur einfach ein Bild, das man zu Hause aufhängt und denkt, oh schön, und dann vergisst es, sondern es ist ein Bild, das uns heute verändert. Hoffnung ändert nämlich unser Handeln. Hoffnung ist nicht etwas nur ein schönes Gefühl, sondern Hoffnung ändert, wie wir unsere Entscheidung heute und morgen treffen. Und das ist der Grund für Jesaja 11. Das ist der Grund, warum wir diesen Blick für die Herrlichkeit haben, dass wir heute anders leben. Und wir haben uns schon ein bisschen mit Prophetie beschäftigt. Prophetie ist nicht einfach nur eine kryptische Vorhersage über die Zukunft, die vielleicht eintrifft oder auch nicht, und irgendwie einfach nur ein Rätsel für unseren Kopf, das wir lösen sollen, wann, wo was zutrifft, was in welchem Zeitpunkt passiert ist. Sondern es ist ein herrlicher, ein beeindruckender, ein motivierender Blick auf die Zukunft, damit wir heute und jetzt richtig leben. Und wir sind ja sozusagen in unserer kleinen Weihnachtsserie Und gefühlt hatten wir in den letzten Wochen sehr viel über die Endzeit uns beschäftigt. Also heute Morgen hat Pastor Alex über die Hochzeit des Lammes und der Gemeinde gepredigt. Daniel ist auch in Matthäus gerade unterwegs in der Endzeit. Also wir haben sehr viel mit der Endzeit zu tun und ich freue mich darüber. Ich freue mich, dass wir unsere Gedanken darauf ausrichten dürfen. Weil es ist, worum es bei Weihnachten geht. Bei Weihnachten erinnern wir uns nicht nur, oh, Jesus ist geboren. Weil die Geburt von Jesus war nicht das Ende von dem Dienst von Jesus. Die Geburt von Jesus erinnert uns, dass er eines Tages wiederkommt. Und es ist so toll, dass wir jedes Jahr Weihnachten feiern. Es ist so toll, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Weil wir sind so vergesslich und wir brauchen immer wieder diese Erinnerung. Und so möchte ich mit euch heute in Jesaja 11 hineinsteigen und ich werde ausnahmsweise ganz viele Parallelstellen haben. Wir werden ganz viel aus anderen Stellen uns das anschauen. Das heißt, wir werden Jesaja 11 nur überfliegen. Also es wird wirklich, wir werden ganz schnell durch Jesaja 11 durchgehen und einen großen, groben Blick bekommen. Aber ich denke, es ist hilfreich für uns, dass wir ein paar andere Stellen noch anschauen, was die Schrift zu diesem Thema zu sagen hat, weil wir, denke ich, nicht so vertraut sind mit dem tausendjährigen Reich. Also ich war es auf jeden Fall bisher noch nicht so sehr und ich bin dankbar für die Zeit, die ich auch in Gottes Wort verbringen durfte. Und so wollen wir mit dem ersten Punkt anfangen. Jesus kommt als der gerechte König. Jesaja 11 beginnt mit einem Blick auf Jesus. Die Zukunft wird nicht einfach nur besser, weil die Menschen etwas tun. Die Zukunft ist so herrlich und glorreich, weil Christus wiederkommt. Und zwar nicht nur als König, sondern als der gerechte König. Und so lesen wir in Jesaja 11 folgende Verse. Und ich will nur Vers 1 zuerst lesen. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und ich meine, wenn wir diesen Vers lesen, ist so fast bei uns ja okay, typisch Prophetie. Man liest diesen Vers und man weiß gar nicht zuerst, worum es geht. Irgendwelche Namen werden erwähnt, irgendwelche Bilder werden gebraucht. Und es ist nicht so, dass diese Bilder gebraucht werden, um uns zu verwirren. Und um zu sagen, okay, das ist so undeutlich, nicht so klar reden, ja, Jesus wird in Bethlehem geboren. Sondern warum müssen wir das so kompliziert ausdrücken? Sondern der Sinn dahinter ist, Bilder zu gebrauchen, weil Bilder mehr ausdrücken als reine Fakten. Also ich finde, ihr sei echt langweilig, wenn es nur eine Zeitleiste wäre mit Datumsangaben und Zeitpunkten und Uhrzeiten, wann wo was passieren würde. Wir könnten einmal durchlesen, wir würden es nie wieder lesen wollen. Aber Jesaja ist so gemacht, dass wir es immer wieder lesen können und darüber staunen können, was auf uns wartet. Und lass uns ein bisschen hineinschauen. Hier wird ein Wort verwendet, nämlich Isais. Und die Frage ist, warte, wer ist Isai? Isai war der Vater von dem König David. Das ist, worum es hier geht. Der Vater von David ist der Isai. Und hier ist sozusagen, wird der Isai beschrieben als ein Stumpf oder als eine Wurzel. Isai war sozusagen der Vater, David war der König und dann ist sozusagen der Baum gewachsen. Das Königreich Juda und, also Israel und Juda zusammen und jetzt nur noch das Königreich Juda. Weil sie aber Gott ungehorsam waren, wurde dieser Baum abgehauen und übrig geblieben ist nur ein Stumpf. Wir werden das sehen, also es ist in Jesaja noch nicht passiert, sondern es wird passieren, dass das Nordreich in die Gefangenschaft kommt und 100 Jahre später auch das Südreich. Das heißt, dieses prächtige Königreich unter David, davon ist nichts übrig geblieben. Übrig geblieben ist nur ein abgeschnittener Stumpf, ein Erdstumpf. Und dann sehen wir daraus, dass etwas passiert. Da kommt ein Zweig. Aus diesem gefühlt toten Baum sprost ein kleiner Zweig. Aus den Wurzeln kommt ein Schössling, also eine kleine Frucht, die hervorkommt. Und es redet über Jesus, falls ihr noch nicht wisst. Das ist Jesus, der Sohn Davids, also Nachkomme Davids, der hier als ein kleiner Zweig, als ein kleines als eine kleine Pflanze hervorkommt. Und dann wird beschrieben, dieser Zweig, dieser König, der kommt, dieser Sohn Davids. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist des Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Es sind so wertvolle Verse, wir können nur so wenig drauf eingehen. Was hier beschrieben wird, ist nicht nur ein einfacher König, sondern ein König, der voll Geistes ist. Und wenn wir die Evangelien lesen, werdet ihr merken, dass eine große Betonung darauf ist, dass Jesus alles in der Kraft des Heiligen Geistes getan hat. Und hier wird sozusagen der Geist in unterschiedlichen Aspekten beschrieben, dass er Weisheit gibt, dass er Verstand gibt, dass er Rat, Kraft, Erkenntnis und die Furcht des Herrn gibt. Also dieser König, der kommt, Jesus, wird voll des Heiligen Geistes sein. Und das ist, was sich zu Weihnachten erfüllt hat. Israel war sozusagen ein Stumpf, abgehauen, und daraus sprösst ein Zweig hervor, und Jesus kommt in der Kraft des Heiligen Geistes und verkündigt das Evangelium. Und dann lesen wir weiter. Vers 3. Und er, also Jesus, der Sohn Davids, wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Hier wird beschrieben, dass Jesus als ein gerechter Richter und ein König kommt. Nicht einer, der die Sünde toleriert, nicht einer, der große Pläne hat, aber sie nicht ausführen kann, sondern einer, der wirklich gerecht ist. Einer, der ins Herz schauen kann, prüfen kann und ein unparteiisches Urteil spricht. Er wird wirklich in Gerechtigkeit richten. Und wenn ihr so lest, versucht ihr euch jetzt zu erinnern, warte, wo war das in Matthäus oder in Lukas, dass Jesus die Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen getötet hat? Erinnert ihr euch die Geschichte von Jesus, wo er das getan hat? Ich auch nicht. Also in ersten beiden Versen wird das Kommen von Jesus bezeichnet und hier wird als bezeichnet als der Richter, der die Gesetzlosen tötet. Und dann fragt ihr euch, irgendwie hat Jesaja hier etwas verwechselt? Warum ist irgendwie das beides zusammen? Hier ist ein ganz wichtiges Prinzip zu verstehen, wie wir Prophetie lesen können. Also, meine Malkünste sind nicht groß, aber ich hoffe, es hilft. Wenn Prophetie wir lesen, ist es oft so, dass gewisse Sachen nebeneinander in der Bibel zusammen sind, die in Wirklichkeit weit voneinander entfernt sind. So, wenn dieser Mensch Jesaja ist, er guckt in die Zukunft und sieht das Kreuz. Und gleich dahinter sieht er die Krone, also das tausendjährige Reich. Er sieht das erste Kommen und das zweite Kommen Jesu. Und aus seiner Perspektive sieht er gar nicht dieses Tal dazwischen, dass da einige Zeit vergehen wird zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen Jesu. Und wir heute wissen, dass das erste Kommen schon passiert ist und wir wissen, dass Jesus noch nicht die Gesetzlosen getötet hat, sondern dass sich erst in Offenbarung erfüllen wird. Und da stellt man sich die Frage, okay, warum? Wollte Gott hier Jesaja austricksen, also, dass er nicht weiß, dass da eine Zeit dazwischen ist? Nein, weil der Sinn und Zweck der Prophetie ist, uns einen Blick von der Zukunft zu geben, wie wir heute richtig leben können. Und da macht es tatsächlich keinen Unterschied, wie viele Jahre zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen Jesu sind. Also für die Israeliten damals hat es absolut keinen Unterschied gemacht, dass Jesus zuerst kommen wird und dann die Zeitalter der Gemeinde ist und dann erst wiederkommen wird. Weil sie werden es ja sowieso nicht miterleben. Wir sind heute in diesem Tal und denken so, ja, warum hat Jesaja von diesem Tal nicht gesprochen? Aber also sozusagen, es ist Sinn und Zweck der Prophetie uns manchmal, dass sie Sachen zusammenpacken, wo Zeitabstände dazwischen sind. Nicht, weil die Bibel dadurch Fehler hat, sondern weil es gar nicht relevant ist. Für Jesaja und sein Volk hat es keinen Unterschied gemacht, dass es zwei Kommen sein werden anstatt ein Kommen, wie man es sozusagen so lesen konnte. Und so schaut Jesaja hier in den Versen 1 und 2 auf das erste Kommen und ab dem Vers 3 sehen wir schon das zweite Kommen Jesu, wo er das Reich aufrichten wird, das tausendjährige Reich. Und jetzt die Frage, was bedeutet das jetzt für uns? Okay, wir sind jetzt in diesem Tal, das tausendjährige Reich kommt noch. Ich denke, eine wichtige Lehre, die wir daraus erziehen sollen, ist, dass uns eine Zukunft erwartet. Dieser Blick auf den zweiten Berg, auf das tausendjährige Reich, während wir auf das erste Kommen zurückblicken, ist wichtig, weil wir als Gläubige werden nicht alle Ewigkeiten auf Wolken schweben und eine Harfe spielen. Manchmal stellt man sich die Zukunft so nebulös vor. naja, wir leben unser Leben hier auf der Erde, und dann ist es vorbei, dann sind wir irgendwie im Himmel und dann, ja, keine Ahnung, was im Himmel ist. Eine Ewigkeit, keine Ahnung, was machen wir in der Ewigkeit? Nein, uns erwartet eine echte Zukunft. Nicht eine langweilige Zukunft, sondern eine Zukunft, die gefüllt ist. Und diese Zukunft wird bei uns mit dem tausendjährigen Reich anfangen. Schaut mal, also es sind so viele Bibelstellen, die darüber sprechen, aber ich wollte mit euch nur ein paar anschauen. Als Jesus seine erste, also die große erste Predigt, die Bergpredigt gehalten hat, sprach er folgende Worte. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also spricht glückselig, wenn ihr heute sozusagen versteht, dass ihr geistlich arm seid, weil euch wird das Reich der Himmel gehören. Glückselig sind die Trauernden, die heute traurig sind, denn sie sollen getröstet werden. Und glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Nicht den Himmel, sondern das Land erben. Uns steht eine Zukunft aus, wo wir das Land erben werden, also die Erde. Oder, noch eine weitere Stelle, Matthäus 6, Vers 9 bis 10, heißt es, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser Gebet ist, dass Gottes Reich kommt. Dass Gottes Reich auf Erden aufgerichtet wird. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Es steht noch ein Reich Gottes auf der Erde aus. Gott wird auf dieser Erde regieren für 1000 Jahre. Und das ist, worauf wir uns freuen dürfen. Sein Reich wird noch kommen. Und ich weiß nicht, wie viele bei euch euren alltäglichen Entscheidungen darüber nachdenkt. Bei eurer Berufsentscheidung, bei eurer Entscheidung, wie ich den Abend verbringe. Aber dieser Blick ist essentiell. Und ich möchte mit euch kurz über die Abfolge von diesen Ereignissen sprechen. Ich denke, dass es hilfreich sein wird. Wenn wir uns sozusagen anschauen, was die Bibel an unterschiedlichen Stellen sagt, sehen wir, dass in 1. Thessalonicher Kapitel 4 davon gesprochen wird, dass die Gemeinde entrückt wird. Das heißt, es wird ein Zeitpunkt kommen, wo Jesus Christus seine Gemeinde zu sich holt. Also wir werden Christus in den Wolken treffen. Dann gibt es die 7 Jahre Trübsal. Also es werden 3,5 Jahre sein, wo es gefühlt Weltfrieden gibt. Und dann 3,5 Jahre, wo es schrecklich sein wird. Wo dann die ganzen Siegel und die Posaunen kommen. Das wird in Offenbarung 6 bis 19 beschrieben. Nach dieser Trübsalzeit, nach diesen 7 Jahren, wird dann der Satan gebunden werden. Das heißt, Satan ist gerade noch aktiv, der ist nicht im Gefängnis, er ist nicht gebunden, sondern es kommt eine Zeit, wo er gebunden werden wird und er nichts mehr tun kann. Wird von einer großen Kette gesprochen, mit der er gefesselt wird. Und dann, nachdem Satan gebunden ist, beginnt das tausendjährige Reich mit allen Gläubigen. Das wird in Offenbarung 20, Vers 4 bis 6 beschrieben. Ein tausendjähriges Friedensreich, wo Christus auf dieser Erde regieren wird. Danach wird Satan noch einmal freigelassen und die Menschen, die nicht gläubig waren in diesem tausendjährigen Reich, werden gegen ihn rebellieren. Wir kennen das unter Gog und Magog, wo das passieren wird. Und erst dann ist das Gericht vor dem großen weißen Thron und beginnt dann die Ewigkeit. Und jetzt die große Frage für uns. Ich denke, wo ihr euch interessiert, werden wir das tausendjährige Reich miterleben oder nicht? Also, ja, wir werden entrückt werden. Und dann sind die 7 Jahre Trübzeitzeit. Aber dieses tausendjährige Reich, ist das auch für uns? Und ich denke, die Antwort ist ja. Aufgrund dem Zeugnis der Schrift will ich, also ich denke, 2 Stellen waren für mich auf jeden Fall hilfreich, um uns davon zu überzeugen. Wenn ihr in Offenbarung 5 hineinschaut, Kapitel 5, Vers 9 bis 10, heißt es, und das ist sozusagen ein Blick in den Himmel. Im Himmel wird ein Lied gesungen von den Gläubigen dort. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das heißt, hier ist die Gemeinde, die sagt, Christus, du bist würdig. Du bist für uns gestorben. Und du hast uns erkauft mit deinem Blut. Und wir sind aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen. Wir sind dort alle erkauft durch das kostbare Blut Jesu. Und da endet es nicht. Christus hat uns nicht einfach nur erkauft, dass uns die Sünden vergeben sind, sondern Vers 10, und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Also hier ist die Gemeinde im Himmel und sie sagt, wir werden herrschen auf Erden. Als etwas, was noch kommen wird. Sie sind schon erkauft, aber eine Herrschaft steht noch aus. Und wenn wir dann Offenbarung 20, Vers 6 lesen, die Stelle über das tausendjährige Reich, heißt es, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes. Erinnert euch, Offenbarung 5, du hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Des Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Eine sehr ähnliche Sprache. Hier ist es, wir werden noch, und hier wird es beschrieben, wie sie dann auf die Erde zurückkommen werden und regieren werden. Und so denke ich, dass das Zeugnis der Schrift überaus deutlich ist, dass wir als Gemeinde mit im tausendjährigen Reich sein werden, schon mit verherrlichten Leibern. Und wir werden das Land erben, wir werden über die Erde herrschen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie das sein wird. Aber ich freue mich darauf. Es wird richtig schön werden. Und ich möchte euch ein paar Bibelstellen mitgeben, aus unterschiedlichsten Stellen aus der Schrift, die ich zusammengesammelt habe mit 11 Eigenschaften von dem tausendjährigen Reich. Und wir werden sie jetzt nur ganz kurz durchgehen, um einfach so ein bisschen euch einen Vorgeschmack und eine Vorfreude mitzugeben. Im tausendjährigen Reich wird weltweiter Friede sein. Es wird keine Krankheit, kein Schmerz, kein Leid geben, weil es keine Kriege mehr geben wird. Es wird Frieden herrschen auf Erden. Im tausendjährigen Reich wird Fülle an Freude sein. So viele Bibelstellen sprechen darüber, dass da richtig viel Freude sein wird. Wir werden richtig glücklich sein. Im tausendjährigen Reich wird wahre Heiligkeit sein. Wir werden wirklich in Heiligkeit vor Gott leben. Im tausendjährigen Reich werden wir Trost von Gott empfangen. Gott selbst wird unsere Tränen abwischen. Im tausendjährigen Reich wird wahre Gerechtigkeit und Sicherheit sein. Also Gerechtigkeit im Sinne von, dass Übeltäter bestraft werden und Sicherheit auch vor Naturkatastrophen und anderen Sachen. Im tausendjährigen Reich gibt es keinen Fluch mehr. Die Sachen aus 1. Mose 3 über den Tod und die Arbeit, dass sie schwer ist, wird es nicht mehr geben. Im tausendjährigen Reich werden alle Krankheiten geheilt werden. Das Beste vielleicht ist, im tausendjährigen Reich wird die Arbeit gut sein. Du wirst nicht den ganzen Tag dich abmühen und dann vergessen, dass du speichern und alles wieder von neu anfangen müssen. Im tausendjährigen Reich werden keine Sachen mehr kaputt gehen. Im tausendjährigen Reich werden die Programme keine Fehler mehr haben. Im tausendjährigen Reich werden die Autos immer richtig laufen. Also wenn es Autos geben wird, vielleicht werden wir alle mit Flugzeugen fliegen. Im tausendjährigen Reich, neuntens, gibt es die richtige Anbetung Gottes. Da werden alle Gott recht anbeten. Im tausendjährigen Reich werden wir alle mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und das Spannendste ist, im tausendjährigen Reich wird es noch viele Babys geben, die geboren werden. Also wie das Ganze funktionieren, weiß ich nicht. Ich vermute mal, das sind sozusagen diejenigen, die noch mit ihrem irdischen Körper in das tausendjährige Reich hineingehen werden. Also das tausendjährige Reich geht ja, ist im Anschluss an die 7-jährige Trübsalzeit. Und da werden es noch Menschen übrig sein. Also Gläubige werden so in das tausendjährige Reich hineingehen. Und sie werden tatsächlich noch Kinder haben können und bekommen. Und es heißt davon, dass es tatsächlich sie sehr fruchtbar sein werden. Und viele Kinder bekommen werden. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl mit ein paar Stellen. Es gibt viel mehr Stellen, die das bezeugen. Und ich war so überrascht, wie viel das Alte Testament über das tausendjährige Reich spricht. Also es sind so viele Stellen, die uns das Bild malen und irgendwie sind wir so wenig vertraut damit. Also ich will euch ermutigen, euch mit diesen Sachen zu beschäftigen. Okay, was ist die Anwendung davon? Ich will euch eine Stelle aus 1. Korinther 15 mitgeben und euch ermutigen, diene mutig. In 1. Korinther 5 heißt es über die Auferstehung. Also auch über das tausendjährige Reich und die Auferstehung, dass es alles noch kommen wird. Und Paulus schließt diesen ganzen Abschnitt über die Auferstehung, wie das alles sein wird, wie unsere Leiber sein werden und so, schließt damit folgende Ermutigung ab. In 1. Korinther 15, Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Er sagt, macht weiter. Seid standhaft. Lasst euch nicht erschüttern durch die Sorgen dieser Weltzeit, durch Krankheit, durch Leid, durch Herausforderung. Und macht nicht nur weiter, sondern macht immer mehr. Investiert euch. Dient dem Herrn. Warum? Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Dieser Blick auf die Zukunft soll uns Hoffnung und Mut geben, dass es nicht vergeblich ist, was wir hier machen. Es ist nicht so, dass wir hier uns alle Freuden entsagen, nur um dann nichts vor uns zu haben, so im Sinne von, naja, dann ist irgendwie alles vorbei. Sondern dieser Blick auf die Zukunft, auf die Auferstehung, auf das tausendjährige Reich, auf die Ewigkeit, soll uns Mut geben, es lohnt sich. Ja, wir leiden zwar hier. Ja, es ist schwer. Es ist schwer, samstagabends die Gemeinde zu putzen, weil dann am nächsten Morgen der Gottesdienst. Es ist schwer, hier früher zu kommen, um die Technik anzumachen. Es ist schwer, immer wieder in der Kinderstunde eingeplant zu sein. Es ist schwer, ein Zeugnis zu sein für die Familienmitglieder, die nicht Christus kennen wollen. Aber es lohnt sich. Seid fest, unerschütterlich und nehmt zu in dem Werk des Herrn. Dieser Blick in die Zukunft gibt uns Mut, dass es sich lohnt. Dieser Blick in die Zukunft ist unser Trost. Der zweite Punkt. Jesus wird die Natur wiederherstellen. Also Jesus wird kommen und bei seiner Wiederkunft wird er alles wieder richtig machen, was alles falsch gelaufen ist. Und dafür verwendet Jesaja ein wunderschönes Bild. Also es geht nicht nur um Tiere und die Natur, sondern es geht um viel mehr, aber irgendwie verwendet er so ein schönes Bild. Lass uns das gemeinsam lesen. Jesaja 11, Vers 6 bis 8. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Uns wird hier ein Bild gemalt, das wir uns gar nicht vorstellen können. Ein Wolf und ein Lämmlein, dass sie zusammen wohnen. Also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so einen Cartoon, wo man sitzt, also ein Wolf sitzt. Und ein Lämmlein ist an ihm angelehnt und der Wolf liest so ein Rezeptebuch für vegetarische Rezepte. Also so ein bisschen das Bild, das hier gemalt wird für uns. Es heißt ja auch, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Also hier wird ein Bild uns gemalt, das so gegensätzlich ist zu dem, was wir gewohnt sind in dieser Natur. Ich weiß nicht, wer von euch Tierdokus schaut, aber eigentlich sind die echt brutal, was man alles in der Welt sieht. Und eigentlich hat man irgendwie so, meistens wählt man sich ein Tier aus, für das man Mitleid hat. Der Löwe, der verhungert, wenn er nicht die Antilope bekommt, oder die Antilope, die vor dem Löwen sich rettet und irgendwie schafft, ihn wegzukommen. Aber eigentlich ist die Natur echt brutal. Und das ist die Welt, in der wir leben. Nicht nur die Tiere sind gegeneinander. Wir haben alle Krankheiten, wir haben Allergien, wir haben Krebs. So viele Sachen, die in der Natur falsch laufen. Und Jesaja gibt uns das Bild und sagt, es wird alles wiederhergestellt. Die Tiere werden miteinander zusammen sein und nicht einander essen. Und ich finde vor allem Vers 8 so schön, dass das Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter. Kinder haben bekanntlichermaßen oft Angst vor gefährlichen Tieren. Vor Löwen und Schlangen und all diesen Sachen. Und hier ist das Bild, naja, der kleine Junge, der wird hingehen und da ist ein Loch und da ist eine Schlange und der wird mit den Schlangen spielen. Das ist vollkommene Sicherheit. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, wie kann das sein? Das geht doch gar nicht. Wie wird die Natur aussehen? Wie ist denn das mit dem, diese Kette sozusagen, die kleineren essen die größeren essen die kleineren und die Nahrungskette. Wie wird denn das alles funktionieren? Das wird doch alles komisch sein. Und ja, ich verstehe es auch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es sein wird. Aber was mir Gewissheit gibt, ist, dass in 1. Mose 2 es auch anders war, als es heute ist. Als Gott die Erde geschaffen hat und die Tiere geschaffen hat, war das nicht mit geplant, dass die Schlange giftig ist und dass der Löwe das Lämmlein ist. Als Gott die Tiere geschaffen hat, waren alle vegetarisch. Es gab keinen Tod. Die Welt, die wir heute sehen, ist anders, als Gott sie gemacht hat. Das heißt, im tausendjährigen Reich wird es wiederhergestellt werden, wie im Garten Eden. Wie das funktionieren kann, weiß ich nicht, aber ich lasse mich echt gerne überraschen. Also ich muss noch nicht alle Rätsel heute lösen, ich hoffe ja auch nicht, aber wir können uns überraschen lassen. Hier wird uns der Garten Eden gemalt, aber ohne Satan. Denn es heißt in Jesaja 11, Vers 9, sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die ganze Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Warum wird es wieder sein wie im Garten Eden? Weil wieder Gerechtigkeit herrscht auf Erden. Weil nichts Böses getan wird. Und das müssen wir uns verstehen. Das müssen wir verstehen. Die Schöpfung ist in diesem Zustand, dass so viel Leid, Krankheit, Schmerz, Mord gibt, weil wir sie dahin gebracht haben. Der Mensch war die Krone der Schöpfung. Gott hat den Menschen über die Schöpfung gestellt und wir haben gegen Gott rebelliert, sind in die Sünde gefallen und haben uns von Gott abgewendet. Und das hat die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Und so können wir daraus lernen, dass selbst die Schöpfung sich nach der Erlösung sehnt. Wir haben die Schöpfung mitgezogen mit in den Dreck. Wir haben die Schöpfung mit uns fallen lassen. Und so beschreibt Paulus das in Römer 8, Vers 20 bis 23. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig. Es ist nicht so, dass freiwillig das in der Schöpfung alles ist, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Also Gott hat sie sozusagen dahin gebracht, sodass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt. Mit wem seufzt sie mit? Mit uns. Und mit in wen liegt bis jetzt? Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung der Erlösung unseres Leibes. Wenn wir wiederhergestellt werden, wird auch die Schöpfung wiederhergestellt. Und die Schöpfung freut sich drauf. Weil sie gerade auch der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und wir sehen das so sehr. Jesaja 65 beschreibt auch den neuen Himmel, also diese Zeit, und so heißt es dort. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Sodass man das früher nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Und hier müssen wir kurz eine Pause machen. Wir lesen so, ich schaffe einen neuen Himmel und neue Erde und wir denken gleich an die Ewigkeit. Wir müssen hier bedenken, dass Jesaja es eigentlich drei Berge gibt. Jesaja schaut auf das erste Kommen Jesu, auf das zweite Kommen Jesu mit der tausendjährigen Herrschaft Jesu auf der Erde, aber dass dazwischen noch Gog und Magog kommen wird, sozusagen, dass die ganze Erde noch mal rebellieren wird und erst dann das Tausendjahr, also die Ewigkeit beginnt, das sieht Jesaja auch noch nicht. Er sieht das als ein Gesamtpaket. Das heißt, er sieht das tausendjährige Reich und die Ewigkeit als ein Gesamtpaket. Und das ist tatsächlich, also quasi eine Fortführung. Es ist tatsächlich, es macht nicht so viel Sinn, das alles auseinander zu klamüseln, weil vom tausendjährigen Reich werden wir in die Ewigkeit übergehen. Aber das hilft uns vielleicht nur zu verstehen, dass manchmal, wenn Jesaja über das tausendjährige Reich spricht, er auch noch von Tod sprechen wird. Schaut mal. Jesaja 65. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man das an das Frühere nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und es soll kein Klagelaut und kein Wehegeschrei mehr darin vernommen werden. Also es ist eine Zukunft, die voller Freude ist, wo es kein Leid gibt, wo es nur Freude gibt. Dann heißt es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben. Noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Also, es gibt noch Tod im tausendjährigen Reich. Wer als hundertjähriger stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Und wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Ja, es gibt nicht mehr den Fluch, aber trotzdem werden dort Sünder noch sterben. Es wird im tausendjährigen Reich noch Sünder geben. Es wird diejenigen mit dem verherrlichten Leiber geben, die werden natürlich nicht mehr sterben. Also, das sagt auch Offenbarung. Aber es wird dort noch Sünder geben. Das heißt, in diesem tausendjährigen Reich gibt es noch Tod. Aber es ist eine Ausnahme. Es wird keine Fehlgeburten mehr geben. Es werden keine Babys, keine Sternkinder mehr geben. Vers 21. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen. Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Also die Arbeit wird ihren Lohn geben. Sie werden nicht bauen, damit ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist. Denn gleich der Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein. Und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Vers 23. Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jähen Tod zeugen. Denn sie sind der Same des Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange wird sich vom Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf einem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Wow. Jetzt möchte ich dir eine Anwendung mitgeben. Gehe mutig durch Leid und Krankheit. Es gibt ein Ende für unsere Mühe. Es gibt einen Trost. Wisst ihr, Babys, die sterben, haben nichts verpasst. Gläubige, die frühzeitig hier sterben, verpassen absolut nichts. Gläubige, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden und das elendste Leben hier auf dieser Erde leben, verpassen absolut nichts. Denn sie erwartet das Reich. Wisst ihr, manchmal lesen wir diese Bibelstellen in der Schrift, die Freude und Glück und Gesundheit uns versprechen. Und denken so, ja gut, das ist wahrscheinlich nur rein geistlich gemeint. Ja, in diesem Leben werden wir nicht immer gesund sein, nicht immer glücklich sein mit unseren Umständen. Wir werden krank und schwach und arm sein. Aber Gott lässt sein Versprechen nicht auslaufen. Er wird das erfüllen. Jeder Gläubige wird ein langes, zufriedenes, gutes, reiches Leben führen. Nicht hier auf dieser Erde. Wehe denen, die es euch hier versprechen. Wehe denen, die euch hier Reichtum und Glück und Gesundheit versprechen. Weil das ist eine Lüge. Uns erwartet aber die Herrlichkeit noch im Himmel. Und es gibt so viele Stellen, die darüber sprechen, aber ich möchte mit euch kurz zu Hebräer 11 springen. Ich weiß, ich springe heute sehr viel, aber ich denke, das Zeugnis der Schrift ist so überragend an so vielen Stellen. Schaut mal Hebräer 11. Also eigentlich würde ich das ganze Kapitel gerne lesen, aber nur ab Vers 32. Und was soll ich noch sagen, nach dieser ganzen Liste von den Glaubenshelden? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirken, Verheißung erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Also sie waren mutig. Diese Glaubenshelden, sie haben mutig in dieser Welt gelebt. Nicht, weil es einfach alles einfach war, Vers 34. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Trotz der Schwierigkeiten waren sie mutig. Vers 35. Frauen erhielten ihre Toten durch die Auferstehung wieder. Manchmal hat Gott Gnade geschenkt und auferstehen lassen. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an. Weswegen? Um eine bessere Auferstehung zu erlangen. All die Toten, die bisher auferstanden sind, sind wieder gestorben. Eigentlich sind diejenigen, also ziemlich arm dran, weil sie zweimal sterben mussten. Also die Kinder, die gelebt haben und dann wieder, also ja. Aber hier ist es dieser Blick. Sie haben nicht das Glück in dieser Welt zu sich genommen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten, Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Das ist, was das Volk Gottes erlebt hat. Für nichts. Hat Gott sie einfach nur ein elendes Leben leben lassen und das war's? Vers 38. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, und diese, die wirklich gottesfürchtig waren, haben das Verheißen nicht erlangt. Gott hat ihnen etwas versprochen und es nicht erfüllt. Gott, sie haben Gott geglaubt, aber Gott hat ihnen kein schönes Leben geschenkt. Sie haben Gott geglaubt, aber Gott hat ihnen ein schweres Leben geschenkt. Warum? Vers 40. Weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Gott erfüllt seine Versprechen im tausendjährigen Reich. Gott wird all seine Versprechen von allem Glück, das er uns versprochen hat, noch erfüllen. Und wir werden es gemeinsam genießen. Wenn du heute für Christus leidest, verpasst du nichts. Uns erwartet eine Freude, die wir uns nicht vorstellen können. Eine Freude, die du hier auf dieser Erde niemals bekommen könntest. Ja, vielleicht hast du mit Krankheit zu kämpfen. Freu dich. Es ist nur eine kurze Zeit hier. So kommen wir zum letzten Punkt. Jesus wird Israel und die Nation regieren. Und wir werden das ein bisschen schneller durchgehen. Es heißt in Jesaja 11, Vers 10, und es wird geschehen an jedem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Wir werden sehen, dass in dieser Zeit selbst die Nationen Gott suchen werden. Es hat jetzt schon angefangen, als Jesus gekommen ist, sind schon die Nationen suchen geworden, und das ist die Zeit der Gemeinde. Aber zu dem Zeitpunkt wird sein, dass sozusagen alle Nationen Gott suchen werden. Und es wird geschehen an jedem Tag, heißt es in Vers 11, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten, aus Patros und Kusch und Elam und Sinia, aus Hamat und von den Inseln des Meeres. Das heißt, Gott wird nochmal sein Volk sammeln. Das Nordreich wurde ja nach Assyrien zurückgeführt. Und hier ist wichtig zu verstehen, sie sind noch nicht zurückgekommen aus Assyrien. Das Südreich wurde nach Babylon zurückgeführt und in Esra und Nehemia lesen wir, wie sie zurückgekommen sind. Das Nordreich, das ist noch nicht zurückgekommen. Es hat sich noch nicht erfüllt. Diese Prophezeiung muss sich noch erfüllen. Deswegen gibt es eine Zukunft für das Volk Israel. Gott muss sein Versprechen noch erfüllen, dass auch das Nordreich aus Assyrien und Ägypten, aus allen den Völkern, wo sie verstreut worden sind, zurückkommen wird. Und er wird, Vers 12, für die Heidenvölker einen Banner aufrichten, um die verfolgten Israel zu sammeln und die zerstreuten Juda zusammenzubringen von den vier Enden der Erde. Und dann lesen wir, im tausendjährigen Reich wird sozusagen das Nordreich und das Südreich nicht mehr miteinander streiten. Und die Eifersucht Ephraims soll weichen und die Widersacher Judas sollen ausgerottet werden. Ephraim wird Juda nicht mehr beneiden und Juda wird Ephraim nicht mehr bedrängen. Es wird keinen Streit mehr geben. Und dann spricht Gott in Jesaja 11, Vers 14 bis 16, sondern sie werden den Philistern auf die Schulter fliegen nach Westen und gemeinsam die Söhne des Ostens plündern. Nach Edom und Moab greift ihre Hand und die Ammoniter gehorchen ihnen. Also sie werden sozusagen, Israel wird ein mächtiges Reich sein, das sozusagen die feindlichen Völker sich untertan macht. Auch der Herr wird die ägyptische Meereszunge zerteilen und mit der Glut seines Hauches seine Hand über den Strom schwingen und ihn zu sieben Bächen zerschlagen, sodass man mit Schuhen durchgehen kann. Es wird sozusagen einen Weg geben, wie das Volk Israel wieder zurückkommt. Vers 16. Und es wird eine Straße vorhanden sein für den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist von Assyrien her, wie es für Israel eine gab an dem Tag, als es aus dem Land Ägypten hinaufzog. Das heißt, wie Gott Israel aus Ägypten gerettet hat, so wird er Israel aus allen Völkern nochmal sammeln. Und warum ist das wichtig? Wir lernen daraus, dass Gott seine Versprechen niemals bricht. Wir können diese Versprechen nicht aus der Bibel rausstreichen und denken, naja, vielleicht erfüllt es Gott doch nicht. Weil dann würden alle Versprechen Gottes auf dem Spiel stehen. Warum sollte er uns das ewige Leben schenken? Wenn er schon dieses Versprechen bricht, warum nicht auch das Versprechen an uns, dass er unsere Sünden vergibt? Und so ist es wichtig, dass wir daran festhalten. Paulus sagt in Römer 11, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Also die Zeit jetzt. Das Volk Israel will von Jesus nichts wissen, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Jetzt ist die Zeit der Heiden, wo Gott vor allem unter den Heiden wirkt und viele rettet. Und Vers 26, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Also es ist etwas, was noch aussteht. Israel wird gerettet werden. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Es ist wichtig, dass wir daran glauben, dass das tausendjährige Reich noch aussteht. Und ich will euch kurz nur vier Gründe mitgeben, warum es wichtig ist. Erstens, es ist wichtig, weil Gott sein Versprechen an David erfüllen wird, dass sein Nachkomme, einer von ihm, auf dem Thron Davids sitzen wird und regieren wird für alle Ewigkeit. Und das ist noch nicht erfüllt. Jesus hat bei seinem ersten Kommen nicht sich auf den Thron Davids gesetzt. Und der Thron Davids ist nicht im Himmel, sondern er ist auf der Erde. Das heißt, Jesus wird sich noch auf den Thron Davids setzen. Das tausendjährige Reich ist auch wichtig, weil es die letzte Prüfung der Menschheit ist. Man könnte sagen, die ganze Menschheitsgeschichte ist ein Beweis davon, wie sündig die Menschen sind und wie gnädig Gott ist. Und nach dem tausendjährigen Reich, wo alles perfekt ist, werden die nicht wiedergeborenen Menschen trotzdem gegen Gott rebellieren. Und es ist ein Beweis davon, wie schlimm die Sündhaftigkeit der Menschen ist und wie hoffnungslos der Mensch von sich aus ist und wie groß die Gnade Gottes ist. Das tausendjährige Reich ist wichtig, weil es das Antwort auf das Gebet ist, dein Reich komme. Und das tausendjährige Reich ist wichtig, weil es die Erlösung der Schöpfung von dem Fluch ist. Und so will ich euch mitgeben, verkündige mutig und fröhlich dein Retter. Wir Christen, wir wissen, wie es ausgeht. Wir Christen wissen, was uns erwartet. Lasst uns nicht mit heruntergefallenen Mundwinkeln rumlaufen und mürrisch sein über die Preise und die Krankheit und die Schmerzen und all das Doofe, was in dieser Welt ist. Wir wissen, was auf uns zukommt. Lasst uns fröhlich und mutig unseren Retter verkündigen. Und ich möchte einfach mit dem nächsten Kapitel abschließen. Das Lied, das im tausendjährigen Reich gesungen wird, ist etwas, was wir heute schon singen können, weil wir wissen, dass es absolut sicher ist. Und in Jesaja 12 heißt es, und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sagen zu jener Zeit, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten. Erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Lass uns das Gleiche tun. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen. Ich möchte den Herrn darum flehen, dass er uns diese Freude ins Herz schenkt. Und danach wollen wir gemeinsam ein Lied singen. O Herr, danke für diesen Blick in die Zukunft. Wir haben es nicht verdient, dass du uns sagst, was kommt. Unser Kopf ist zu klein, um zu verstehen, was du für uns vorbereitet hast. um das zu begreifen, wie das alles passieren wird, aber danke dir, Herr, dass es absolut gewiss ist. Du hast jedes deiner Versprechen erfüllt und du wirst auch dieses erfüllen. Wir dürfen uns auf die 1000 Jahre mit dir freuen, wir dürfen uns auf die Ewigkeit mit dir freuen, Herr, denn du bist unser Retter. Du warst gegen uns erzürnt, weil wir sündigt waren, Herr, aber du hast uns Gnade geschenkt in Jesus Christus, deinem Sohn. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, der dich noch nicht kennt, Herr, dass sie Frieden mit dir schließen, Herr, dass sie diese Versöhnung, die du anbietest, dass sie sie annehmen. Bitte ich, Herr, dass du durch deinen Geist wirkst, damit dein Name verherrlicht wird. Dir sei die Ehre. Amen.